Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Herr, wir sind 100% auf dich angewiesen. Wir würden nicht leben ohne dich. Wir wären nicht da ohne dich. Du hast ganz viel Anrecht auf unser Leben. Und wir wollen heute Morgen uns ganz bewusst in deinem Namen hier versammeln und deine Ehre suchen, uns aber auch herzhaft freuen an dir und den vielen Geschenken, die du uns immer wieder machst. Gerade auf das Geschenk vom Heiligen Geist. Amen. Unsere Familie wurde immer grösser. Ich freue mich übrigens, dass heute unser Sohn hier ist. Wir haben auch noch 5 Töchter, aber herzlich willkommen und unsere Schwiegertochter. Und dann sind erst noch 2 ehemalige Pflegekinder hier aus unserer Zeit, wo wir 3 bewilligte Pflegeplätze hatten. Ich weiß nicht, ob es Ihnen peinlich ist, wenn ich Sie anschaue, darum sage ich einfach, schön seid ihr hier. Mega, das freut mich enorm. Das ist so, so toll. Ja, unsere Familie wurde größer, das war die Zeit im Prättigau. Und wir mussten ein neues Fahrzeug kaufen. Und das war ein Mitsubishi. 7 Plätze, Allrad, wir wohnten etwa so am Hogger oben und waren darauf angewiesen, gerade im Winter. Und was mich bei Mitsubishi faszinierte damals, die Werbung, leise, kraftvoll, Mitsubishi. Ich bin sicher, es gibt einige von euch, die kennen das noch, leise, Punkt, kraftvoll, Punkt, Mitsubishi. Und mich hat das irgendwie angesprochen. Ich bin dem nachgegangen, was denn Mitsubishi heißt. Mitsu heißt 3, japanisch, also jetzt könnt ihr schon, Mitsu wisst ihr schon 3. Und Bishi kommt von Hishi. Das ist eine Wasserkastanie, eine Wassernuss und die hat so rautenförmige Blätter. Und ihr seht das auf dem Logo, diese 3 Rauten, die tönen diese Wassernuss an. Leise, kraftvoll, Mitsubishi. Und ich bin sicher, die Jungen unter euch, die sagen, Bala Bala, haben wir noch nie gehört. Der Wagen existiert nicht mehr, wir sind etwa 200.000 Kilometer gefahren damit. Er liegt irgendwo vermutlich immer noch am Verrosten. Und der hat ausgedient. Es gibt aber, und das kann ich euch versichern, es gibt eine Kraft, die hat nie ausgedient. Die ist viel stärker als der stärkste Mitsubishi. Die ist leise und kraftvoll, die ist aber so kraftvoll, dass wir uns das gar nicht richtig vorstellen können. Und diese Kraft, die wohnt in jedem Menschen, der Jesus in sein Leben eingeladen hat, ist eigentlich unvorstellbar. Ich möchte gerne mit euch ein paar Stellen in der Bibel anschauen. Und Hans-Rudi Tremp hat das am letzten Sonntag so schön gesagt, die Bibel ist Norma Normans. Das ist der Maßstab aller Maßstäbe, der Urmeter der Geistliche. Und daran misst sich wirklich alles. Darum ist die Bibel mein allerliebstes Buch. Und wir werden Bibelstellen anschauen. Was ich euch sage, ist nicht meine Erfindung, sondern das ist die Bibel. Und darum lohnt es sich, wenn ihr gut zuhört, die Stellen, wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr sogar mit aufschlagen. Und wenn ihr offen seid für das Reden Gottes, Norma Normans, seid ihr bereit. Leise, kraftvoll, der Heilige Geist. Zuerst zum Kraftvoll. Ich habe die Kraft schon erwähnt. Ich sage euch 2 Bibelstellen, die ich nicht aufschlage, da kommt noch eine dritte, wo wir etwas genauer hinschauen. Die eine Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da hat Jesus seinen Jüngern angekündigt, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, Dynamis wird hier gebraucht, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Das heißt, diese Kraft, die Gott zur Verfügung stellt, ist unmittelbar verknüpft mit dem Heiligen Geist. Wenn wir in einer Predigtreihe sind über den Heiligen Geist, dann geht es um Kraft. Und es ist der Wunsch von uns allen, die wir uns vorbereitet haben auf diese Sonntage, dass wir diese Kraft immer mehr entdecken. 2. Timotheus 1,7, eine andere Stelle, da schreibt Paulus dem Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, der Furcht, was macht er jetzt und so, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kraft wieder an erster Stelle. Und Paulus ermutigt den Jungen, gerade den jungen Timotheus, hey, hab keine Angst, lass diese Kraft zu in deinem Leben und du wirst staunen, was geschieht. Jetzt kommt die Stelle, die ich aufschlage in Epheser 1, die ist auch bombastisch. Also was hier steht, diejenigen von euch, die etwas näher mit mir zu tun haben, wissen, dass ich immer wieder über den Epheserbrief schwärme. Das ist so wie eine Krankheit, die mich überfallen hat in letzter Zeit. Nein, eine Gesundheit. Der Epheserbrief ist einfach großartig, vor allem die Kapitel 1 bis 3, die die Größe Gottes beschreiben. Gott, der Herr der Gemeinde. Dann Kapitel 4 bis 6, die Gemeinde des Herrn. Was hat das für uns für Konsequenzen? Und hier steht, da öffnet Paulus sein Herz und sagt, hey, liebe Epheser, ich bete für euch. Und jetzt wisst ihr, wofür ich bete? Das ist Folgendes. Epheser 1, 18. Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Das heißt, wir können mit Jesus unterwegs sein, aber die Augen unseres Herzens, die sind irgendwie verschlossen oder sie blinzen ein wenig. Und er will, dass Gott diese Augen erleuchtet, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in der Heiligen und was die. Und jetzt kommt eine Aufzählung von Kraftausdrücken, das kann ich gar nicht so wiedergeben, wie das im Griechischen steht. Und er zeige euch, öffnet die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das kann man gar nicht ausdrücken. So viele. Die hat er. Und jetzt kommt, was ist das für eine Kraft? Die hat er, heißt es hier, und das ist erstaunlich, in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, und das ist ja das größte Wunder, das überhaupt geschehen kann, eine Totenauferweckung. Der Sohn Gottes wird von den Toten auferweckt. Diese Kraft wohnt in uns. Und das Problem ist eigentlich nur noch, dass wir unsere Augen öffnen und diese Kraft entdecken. Das heißt, wir setzen die Grenzen, wie weit diese Kraft wirken kann. Und diese Kraft hat Jesus auferweckt, heißt es dann noch in Vers 21, der wird nicht nach vorne projiziert, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen. Diese Kraft gibt Jesus die Autorität über alle Mächte, Gewalten, Regenten, Diktatoren, Herrschaften, finsteren Mächte, unsichtbare Mächte dieser ganzen Welt. Diese Kraft wohnt in mir und auch in dir. Wenn du an Jesus glaubst, ist doch gewaltig. Jetzt heißt es aber auch leise, nicht nur kraftvoll, leise. Es ist für mich erstaunlich, dass der Heilige Geist nicht lauter wirkt. Er wirkt in der Regel ganz leise. Das war schon bei der Schöpfung so. Das Leben hat er geschenkt. Gott hauchte den Menschen an, als er ihn schuf, und der Atem Gottes, das ist der Heilige Geist, erweckte den Menschen zum Leben. Ganz leise. Der Atem Gottes. Das ist der Heilige Geist, der die Bibel inspiriert hat. Er hat das ganz leise gemacht. Er hat diejenigen, die die Bibel verfasst haben, im Stillen geleitet und sie inspiriert und gezeigt, was sie aufschreiben sollen, ohne dass dabei ihr eigener Charakter irgendwie verwässert wurde. Oder dann, wenn ein Mensch neu geboren wird, ist doch auch gewaltig. Du bist an einem Punkt, wo du sagst, jetzt lade ich Jesus in mein Leben ein. So geht es nicht weiter wie bis jetzt. Ich will mit ihm leben, ich will ihm die Führung übergeben. Ist übrigens die beste Entscheidung des Lebens. Einmalig und super gut. Und jetzt lädst du ihn ein und jetzt macht es nicht plötzlich boom, boom, und du, es wirft dich zu Boden, sondern du spürst, jetzt ist eine Kraft in dir. Und wisst ihr, wie ich diese Kraft zuerst erlebt habe? Ich habe eine tiefe Gewissheit bekommen, dass meine Schuld vergeben ist. Wunderbar. Eine Sicherheit, die mir niemand nehmen kann. Du kannst mich überzeugen wollen, dass das nicht der Fall ist, aber ich habe diese Gewissheit durch den Heiligen Geist, weil es in der Bibel steht. Und die zweite Gewissheit, die ich habe, ich bin gerettet. Wenn ich sterbe, ich habe ewiges Leben. Ist doch wunderbar. Das ist der Heilige Geist. Und der macht das ganz fein und leise. Und dann heißt es erst noch in der Bibel, wenn wir beten, dass der Heilige Geist unsere Gebete so formuliert, dass sie bei Gott ankommen. Römer 8. Und das, da macht er auch nicht Poing und Puff, sondern das geht ganz im Stillen. Ich bin am Beten und ich weiß, er ist am Übersetzen. In eine Sprache, wo mein Gebet sicher bei Gott ankommt. Und vielleicht filtert er alles heraus, was da nicht dazu passt. Okay? Das ist der Heilige Geist. Er wirkt ganz leise. Ich habe im Fachbereich Homiletik weiter studiert. Das ist der Fachbereich Verkündigung, weil ich das einfach liebe. Und im Jahr 2000 habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Und eine Aufgabe hatte, die war sehr interessant. Ich hatte die Aufgabe, alle meine bisherigen Predigten hervorzukramen und ich habe alle aufbehalten, alle meine Predigten. Und diese Predigten anzuschauen und zu schauen, was mir heute auffällt, rückblickend. Gibt es da Dinge, die ich speziell finde? Und es sind mir vor allem drei Dinge aufgefallen. Das erste, ich habe gemerkt, dass ich in meinen Predigten ganz stark lehrmäßig gepredigt habe. Und ich liebe die Lehre, ich liebe die Bibel. Aber wenig Bezug zum Leben. Das habe ich den Zuhörenden überlassen. Jetzt könnt ihr daraus machen, was ihr gut findet. Wenig Bezug. Das zweite, das mir aufgefallen ist, ich bin eigentlich so als Perfektionist aufgewachsen, ein extremer Perfektionist. Und ich bin froh, dass Gott mich schon einen großen Teil geheilt hat. Weil das ist nicht gut. Das kann dich oft zu einem Verhalten führen, das, wo du schuldig wirst vor Gott. Denn niemand von uns ist perfekt. Und ich habe gemerkt in meinen ersten Predigten, dass ich vor allem positive Beispiele gebraucht habe. Von mir, von unserer Ehe, von unserer Familie, von unseren Kindern. Da war so wie ein Positivfilter in der Predigt. Und damit habe ich ganz bestimmt Leute überfordert. Denn die wollen ja nicht einen Pastor, der alles im Griff hat, sondern der im Leben steht. Niemand von uns hat alles im Griff. Und die Weiterbildung hat mir geholfen, dass ich da lebensnah offener geworden bin und auch bereit bin, sogar in einer Predigt zu meinen Schwächen zu stehen. Das ist so etwas Befreiendes. Das Dritte, das mir aufgefallen ist, ich habe den Heiligen Geist über Jahre nie erwähnt. Der war praktisch inexistent. Heute sage ich, wow, das tut mir enorm leid. Ich wagte nicht einmal, den Begriff Heiligen Geist in den Mund zu nehmen. Und ich habe mir überlegt, warum. Das gibt verschiedene Gründe. Ich hatte in meinem nahen Beziehungsnetz Leute, die uns wirklich nahe stehen, die machten extrem Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Und die wirken auf mich so laut und chaotisch und ich bin überhaupt nicht der Typ. Und da war eine Veranstaltung, da hat jemand dann gesagt, jetzt ist der Heilige Geist in diesem Segment und alle haben gejubelt und sind aufgestanden und jetzt sehe ich wieder den Heiligen Geist in diesem Segment. Versteht ihr so diese Dinge? Und mein Problem war, wo ist die Norma Normans in dem Allem? Ich finde das in der Bibel so nicht. Das ist meine Herausforderung gewesen. Ich hatte Angst vor Verführung. Ich habe auch Angst vor Missbrauch. Versteht ihr, wenn jemand sagt, ich habe einen Eindruck und du weißt genau, was kommt. Weil diese Person hat eine ganz bestimmte Einstellung, die sie vertritt und ich habe den Eindruck, kann man das so richtig noch unterlegen und niemand kann darauf antworten, denn ein Eindruck ist ja etwas Göttliches. Das war meine Erfahrung. Und dann kam dazu, dass ich auch irgendwie Angst hatte vor dieser Kraft. Was macht die mit mir, wenn ich mich hier völlig zur Verfügung stelle? Und nicht nur das, ich hatte auch Angst davor, was andere denken über mich, wenn ich plötzlich eine Gabe bekomme vom Heiligen Geist, die offensichtlich übernatürlich ist. Und dann hörte ich Menschen zum Heiligen Geist beten, ganz innig, so wie eine neue Entdeckung. Und ich fragte mich, wo steht das in der Norma Normans? Ich finde nirgends nur eine Stelle, wo jemand zum Heiligen Geist gebetet hat. Das war so mein Dilemma. Und ich glaube, eines der großen Probleme war, dass ich den Heiligen Geist mehr als Energie erlebte, als eine Person. Und zu einer Energie kannst du auch keine Beziehung aufbauen. Du kannst sie höchstens fördern oder zurückweisen. Meine Haltung zum Heiligen Geist, er war in meinen Predigten inexistent. Ich sage das aus meiner Sicht. Aber wisst ihr, was das Geniale ist? Er war trotzdem da. Ich habe ihn einfach nicht gespürt. Ich habe ihn nicht eins zu eins erlebt. Ich, im dreieinigen Gott, da gibt es ja den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und ich war vor allem verliebt in Jesus, den Sohn. Ich habe immer zum Sohn gebetet. Und das war etwas einseitig, aber der Heilige Geist und der Vater, die waren genauso da. Versteht ihr, das ist ja eine absolute Einheit. Das ist das Idealbild einer Zusammenarbeit, wo man einander gegenseitig fördert, die Aufgaben zuweist, nur tut, worin man absolut zu dritt einig ist. Das ist Gott, ewige Existenz, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Heilige Geist war da. Er wusste genau, was er machen musste, der Heilige Geist. Wie er mit mir umgehen soll. Denn ich hatte eine Prägung. Das war nicht von ungefähr, dass ich diese Haltung habe, dass unsere Vergangenheit, was wir gelehrt worden sind, das prägt uns. Was wir erleben, prägt uns. Und dann kommt noch dazu, dass ich ein Typ bin, ein ganz bestimmter. Es gibt ja so viele Typen, unterschiedliche Typen. Ich habe kürzlich ein Video eines Kommunikationscoaches angesehen. Er hat gesagt, weltweit gibt es, wenn man alle Methoden und Techniken zusammenzählt, etwa 30.000 Menschentypen. Und ich bin einer von denen. Irgendwo einseitig, versteht ihr? Und der Heilige Geist wusste genau, wie er jetzt diesen Typ Claudius auf den Weg nehmen kann. Er machte das absolut barmherzig. Und das ist das Wesen Gottes. Er macht keine Vorwürfe. Liebevoll, mit viel Geduld über Jahre. Und ich bin froh, ist er so liebevoll mit mir umgegangen, hat mich auf den Weg genommen. Wow. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, im Alten Testament, von einem Propheten, der hieß Elia. Und ich möchte gerne mit euch lesen, was mit Elia geschehen ist. Er war Prophet zur Zeit Ahabs von Israel, das war ein König, der hat den Baal angebetet. Stellt euch vor, ein König, König über Israel und betet den Baal an. Das ist ein Götze. Und das war für Gott enorm herausfordernd oder schwierig, dazu zu schauen, wie dieser König diesen Götzendienst betreibt. Und er sandte seinen Propheten Elia zu Baal und er hatte bei ihm eine herausfordernde Aufgabe. Und schlussendlich stand Elia mit 450 Propheten des Baal, die aktiv waren, in Israel auf dem Berg Karmel. Und es ging darum, welcher Gott der richtige ist. Ist das der Baal oder ist das Gott, der Herr aller Herren? Und Gott hat sich ganz klar bestätigt. Es fiel Feuer vom Himmel auf diesen Altar, den Elia gebaut hatte. Und das war ein ganz spezieller Altar. Da war Holz auf diesen Steinen, da war ein Tier, das geopfert wurde. Und dann hat man noch dreimal vier Eimer Wasser darüber gegossen, damit das alles so richtig flutschnass ist, so richtig nass, so wie es in den letzten Tagen im Tessin war. Und Elia hat gebetet, gar nicht lange. Und da fiel Feuer vom Himmel und fraß alles auf. Da war nur noch Erde, hast du nichts mehr gesehen. Und Gott hat sich so bestätigt. Und versteht ihr, der Heilige Geist, er kann sich so bestätigen. Und mir ist aufgefallen, dass er das meistens macht in Situationen, wo es um die Macht und die Herrlichkeit und die Einmaligkeit von Gott geht. Da kann er wirklich mächtig und sichtbar und laut eingreifen. Und dann fiel Elia in eine Depression. Er ging in die Wüste und dachte, das Leben macht keinen Sinn mehr. Und jetzt begegnet ihm Gott. Und jetzt schaut, wie der Heilige Geist ihn liebevoll auf den Weg nimmt. Ganz liebevoll. Ich lese in 1. Könige 19, ab Vers 11. Da sprach Gott: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer. Jetzt kommt's. Nach dem Feuer. Wind, Erdbeben, Feuer. Ganz gewaltig, aber der Herr war nicht in diesem. Nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Wisst ihr, was hier steht im Hebräischen? Bei Wehen steht Windstille. Und leise, Wehen heißt Mama. Und leise heißt Dak. Dak wird gebraucht, dort wo der Pharao einen Traum hatte und er sah zuerst 7 fette Kühe und dann 7 magere Kühe. 7 fette Ähren, 7 magere Ähren. Und das Mager heißt Dak. Eine magere Windstille. Ich glaube, das war wirklich absolut still. Absolut. Und in dieser Stille war der Heilige Geist ganz krass gegenwärtig und konnte zu Elia reden. Und darum heißt es, da sprach der Herr. Ich lade euch ein für einen Moment der Stille. Und dass wir das aushalten, dass wir jetzt einfach persönlich ganz ruhig werden vor dem dreieinigen Gott. Und denkt daran, der Heilige Geist redet in der Regel oder allermeistens in der Stille, in der absoluten Stille. Darum ist es auch wichtig, dass wir so Zeiten haben, wo wir ganz still sind und auf ihn hören können.
Stille vor dir, mein Vater, neue Stille vor dir suche ich, Herr. Stille vor dir, ich höre, rühre mich an durch dein Wort. Rede du, mein Vater, heute zu mir, Worte der Wahrheit kommen von dir. Rede du, mein Vater, heute zu mir, du willst mich beschenken, Herr, hab Dank dafür. Stille vor dir ist Gnade, aus der Stille vor dir schöpfe ich Kraft. Stille vor dir, ich höre, rühre mich an durch dein Wort. Rede du, mein Vater, heute zu mir, Worte der Wahrheit kommen von dir. Rede du, mein Vater, heute zu mir, du willst mich beschenken, Herr, hab Dank dafür.
Ich finde es einmalig, wie der dreieinige Gott mit uns umgeht. Weißt du, was passiert, wenn du zum Heiligen Geist betest? Er leitet das Gebet sofort an Jesus weiter, weil er keine Ehre auf sich nimmt, sondern will, dass Jesus verherrlicht wird. Ist doch interessant. Und so liebevoll ist er mit mir immer wieder umgegangen. Ich will euch gerne zwei, drei Beispiele erzählen. Ich war unterwegs nach Spanien, Missionseinsatz mit 45 Jugendlichen. Der Car war echt voll gepackt. Wir gingen nach Südspanien und waren auf dem Weg. Margrit blieb zu Hause mit unserer Tochter Sarah, etwa einjährig. Und plötzlich bekam ich ein Telefon auf der Reise nach Spanien. Ich muss dringend meiner Frau anrufen. Und da wisst ihr ja, was da so in einem abgeht. Wir haben dann telefonieren können. Und Margit hat mir erzählt, dass sie einen schweren Autounfall erlebt hat. Sie fuhr auf einem schmalen Weg. Da war etwas mit Laub bedeckt, es regnete und alle Einheimischen sagen, dort solltest du nie durchfahren, wenn es feucht ist. Da war etwas schräg und abschüssig und tatsächlich kam das Auto ins Rutschen und überschlug sich, blieb auf dem Dach stehen. Und der erste Schreckmoment war, wo ist unsere Tochter Sarah? Die hat es zur Rückscheibe herausgeworfen vom Kindersitz und sie lag bei einer Heuheinze, so wie Jesus in der Krippe. Sie hatte nur einen Bruch im einen Arm und sonst war sie unversehrt. Und Margrit konnte zur Frontscheibe aussteigen, dachte im Moment nicht daran, dass das Auto ja instabil ist und unten war eine Schlucht und die Landquart. Enorm. Und wir telefonierten und jetzt ging es darum, Jesus, was mache ich jetzt? Ich habe die Hauptverantwortung für diesen Einsatz. Und ich war dann im Car, ich habe das der Gruppe erzählt. Alle waren betroffen und ich habe so gerungen und ich habe dann gebetet und gesagt, Jesus, ich brauche einfach Klarheit und Trost. Ich bin verzweifelt und natürlich wäre ich am liebsten zu Hause gewesen. Und dann habe ich etwas gemacht, das habe ich sonst nie gemacht. Ich habe einfach die Bibel genommen und aufgeschlagen. Ich habe gebetet und dann die Bibel genommen. Und jetzt wurde der Heilige Geist aktiv. Ich meine, ganz prägnant. Aber es war mir nicht bewusst, dass er es ist. Ich schlage die Bibel auf, puck, und lese. Und jetzt lese ich euch eins zu eins, was ich gelesen habe. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Boah, ich habe meinen Augen nicht geglaubt, was ich hier sehe. Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und das ging mir so tief. Ich habe diesen Trost richtig gespürt. Und diesen Halt, den Gott mir gegeben hat, wie der Heilige Geist hier liebevoll mir genau das gegeben hat, was ich brauchte. Wir haben abgemacht, ich fahre weiter nach Spanien, ich gehe in diesen Einsatz. Wisst ihr, das können auch Angriffe der finsteren Welt sein, wenn du in diesem Zusammenhang so etwas erlebst. Und Margret hat diesen Trost auch erlebt. Das war wunderbar. Ein anderes Beispiel, ich war Vorsitzender der FEG Schweiz und wir hatten viele Probleme mit der Zusammenlegung der Geschäftsstelle. Vor allem, wer ist die richtige Person als Geschäftsführer? Und es sind in meiner Zeit in der Geschäftsstelle zwei Personen ausgebrannt. Die hatten einen Burnout und mussten aussteigen aus der Arbeit, überhaupt aus dem Arbeitsprozess. Und ich wusste, das kann ich nicht mehr verantworten. Ich muss schauen, dass ich nicht selber auch ausbrenne. Ich liebte den Kontakt zu den Gemeinden und die Vernetzung der Gemeinden, das lag mir. Aber das Führen einer Geschäftsstelle und vor allem mit so viel Personal wäre für mich eine Überförderung. Und ich habe dann gekündigt, habe aufgehört. Es hat mir viel gekostet. War ja alles sehr öffentlich. Ich meine, je höher oben du irgendwie in einer Tätigkeit bist, umso mehr bist du im Schaufenster. Es wird genau beobachtet, was du jetzt machst. Ich habe aufgehört und gemerkt, ich brauche eine Auszeit. Wow, was mache ich jetzt? Es geht 8 Monate bis zum nächsten Sommer, da will ich wieder in den Gemeindedienst einsteigen. 8 Monate Auszeit und wir hatten nicht viel Geld auf unserem Sparkonto. Margit war leidenschaftliche Familienfrau, ist keiner Arbeit nachgegangen und ich, es lag nichts drin. Und da habe ich Gott gesagt, oh Herr, was mache ich jetzt? Ich merke, ich brauche eine Auszeit, aber habe keine Ahnung, wie ich die finanziere. Und dann hatte ich die Idee, dass ich 8 Personen frage, ob jede von ihnen mir einen Monat meinen Lohn zahlen könnte. Aber das war völlig schräg. Das war überhaupt nicht mein Typ. Auch wenn ich einer dieser 30.000 bin, aber nicht jener, der da geht und sagt, und wisst ihr dann noch schauen, wer könnte etwas wohlhabend sein, zuerst die Fahrzeuge studieren auf dem Parkplatz. Ja, da gehe ich drauf zu. Und dann kam mir ein Name und ich dachte, diese Person frage ich zuerst. Aber versteht ihr den Mut, das zu machen? Das ist furchtbar. Ich bin mehr der Vermittler. Ich habe allen Mut zusammengenommen, habe diese Person besucht in ihrem Geschäft und ich wusste, jetzt oder nie, sonst bringe ich das nicht hinter mich. Und sie hatten gerade Revision, alle Tische waren voll mit Papier und da wurde gerechnet und gebuchhaltet. Und ich dachte, es ist überhaupt nicht der richtige Moment, um so ein Gespräch zu führen und für eine Zahlung eines Lohns zu bitten. Und dann sagte ich, ich habe da einen Nebenraum hinter diesem Vorhang, da sind ein paar Stühle, komm, wir gehen da nach hinten. Er hat nicht mal das Licht angezündet, einfach den Vorhang offen gelassen, nahm ein paar Stühle vom Stapel und da saßen wir. Was willst du? Und draußen dieser Betrieb und ich wusste alles, das passt überhaupt nicht. Aber ich bekam einfach übernatürlichen Mut und ich sagte ihm, du, ich, Ich habe diese Situation und jetzt suche ich Personen, die bereit sind, mir je ein Monatsgehalt zu zahlen, dass ich eine Auszeit nehmen kann, die ich eigentlich dringend benötige. Und dann sagt er, wie viel verdienst du? Und ich sagte ihm, genau was ich verdiene als Bundesvorsitzender. Und dann sagt er, wohin kann ich das Geld überweisen für die 8 Monate? Wie? Ich übernehme alles. Du kannst mir schreiben und das Konto bekannt geben und dann ist das erledigt. Ich weiß nicht mehr, ob ich etwas gesagt habe. Ich weiß das nicht mehr. Das war für mich ein so heiliger Moment. Das war der Heilige Geist, der mir einen massiven Händedruck gegeben hat. Und ich muss euch das schon noch sagen, wir haben dann das Ehepaar eingeladen, um ihnen zu danken. Und ich zählte auf, was ich da alles in diesen 8 Monaten machen möchte, Missionseinsatz und Weiterbildung. Er sagte, ich will das überhaupt nicht wissen. Nimm dir genug Zeit für dich. Du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Das war göttlich. Menschen, die etwas geben und keine Rechenschaft erwarten. Und am Ende, als diese 8 Monate vorbei waren, habe ich ihn in ein Edelrestaurant eingeladen. Wisst ihr, so 5, 6 Sterne, wo ich sonst mich nicht aufhalte. Und ich habe überlegt, wie machen wir das jetzt? Ich will ihm danken. Und dann habe ich zuerst bestellt, einfach zu zeigen, hey, wir sind großzügig, Filet oder was da auch alles möglich ist. Wir haben gegessen, er musste eine Sitzung, ist etwas früher gegangen. Ich wollte zahlen. Ihr wisst, was kommt. Die Frau, die uns bedient, hat gesagt, der Herr, der gegangen ist, hat eben bezahlt. Das ist unglaublich. Aber so ist Gott. Und genau das ist der Heilige Geist, der auf diese Art wird. Versteht ihr? Leise, aber absolut kraftvoll. Und diese Erlebnisse und andere haben mein Leben so stark geprägt, auch meinen Charakter, mein Vertrauen in Gott gestärkt. Und ich wünsche das auch euch. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Jesus, für den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Du hast sogar gesagt, es ist gut, wenn du gehst, weil wir diese Kraft sonst gar nicht bekommen. Danke für dieses großartige Geschenk, das ich noch gar nicht fassen kann. Und für deine Geduld mit mir, wie ich mit diesem Geschenk umgegangen bin. Ich habe dir keine Ehre gebracht. Aber danke, wie du liebevoll mich auf den Weg genommen hast, wie den Elia. Und du hast mich nicht angebrüllt, du hast mich in der Stille angesprochen, mich liebevoll mitgenommen und ermutigt. Ich bete dich an. Und Herr, es ist mein Wunsch, dass wir alle immer offenere Augen haben für die Kraft, die in dem Heiligen Geist liegt und diese erleben und auch genießen können.